Deutschlandfunk. Hintergrund.
Gemeinsamer Kampfpanzer MGCS. Paris und Berlin im Strudel der Ereignisse. Von Andreas Noll.
Sind Sie dafür, dass Deutschland auch Panzer westlicher Bauart, Kampf- und Schützenpanzer an die Ukraine liefert?
Ich bin dafür, dass wir alles liefern, was einen Unterschied macht, um Menschen zu befreien.
Und doch Deutschland hilft der Ukraine mit der Lieferung der geforderten schweren Waffen, tut sich die Bundesregierung allerdings schwer. Nun wolle man aber in den nächsten Tagen einen Ringtausch mit Panzern ermöglichen, sagte Verteidigungsministerin Lambrecht, und zwar über Slowenien.
Wir brauchen diese Panzer und diese Panzer brauchen unsere Soldaten und Soldaten auf der Frontlinie.
Der Ruf nach Kampfpanzern aus Deutschland wurde bereits wenige Wochen nach der russischen Invasion laut. Nur mit Hilfe von Leopard-2-Panzern könne die Ukraine den Aggressor aus dem Land vertreiben, erklärten Regierungsvertreter in Kiew. Nach monatelangem Zögern und einer wochenlangen innenpolitischen Debatte verkündete Bundeskanzler Olaf Scholz am 25. Januar im Bundestag die Wende.
Wir werden der Ukraine auch Kampfpanzer zur Verfügung stellen vom Typ Leopard 2.
Dabei schien die große Zeit der Kampfpanzer in Europa längst vorbei. Mit dem Ende des Kalten Krieges war die Bedrohung aus dem Osten verschwunden. Deutschland und seine Verbündeten bauten ihre Bestände massiv ab. Bei der Bundeswehr von über 2000 auf gut 300 Panzer. Davon deutlich weniger als die Hälfte einsatzbereit, so Schätzungen. Jetzt ist der Kampfpanzer zurück. Ralf Ratz, Leiter des Panzermuseums im niedersächsischen Munster, spürt beim Rundgang durch die Ausstellungshallen das gestiegene Interesse. Höhere Besucherzahlen, andere Stimmung unter den Menschen.
Sie fragen uns öfter konkrete Dinge. Wie wird der Panzer eingesetzt? Was zeichnet den Leopard aus? Was wird er können? Was unterscheidet ihn zum T-72, der auch in unserer Halle steht? Früher wurde der Panzer wirklich als historisches Objekt wahrgenommen. Jetzt ist der Bezug zur Aktualität in den Köpfen der Leute auf jeden Fall da.
Das Museum auf einem Bundeswehrgelände in der Lüneburger Heide zeigt Dutzende Panzermodelle. Von den Anfängen im Ersten Weltkrieg über die Modelle der Wehrmacht bis hin zu den modernen Leoparden der Bundeswehr, die besonders viele Besucher anziehen. Die ersten Panzer für die 1955 aufgestellte Bundeswehr kamen aus den USA. Doch schon zwei Jahre später vereinbarten Deutschland und Frankreich gemeinsam, einen neuen Kampfpanzer zu entwickeln.
Der Wunsch war immer, die NATO-Ausrüstung so einheitlich wie möglich zu machen, damit halt im Idealfall aus allen Werken ähnlich oder sogar gleiche Panzer rollen, die gleiche Munition verschießen. Der Leopard 1 ist auch genau auf diese Art und Weise geboren worden. Sein Arbeitstitel ursprünglich war Standardpanzer. Und der Gedanke war, dass halt alle europäischen Staaten mit einem Standardpanzer gleicher Bauart ins Gefecht fahren sollten.
Deutschland und Frankreich wollten den Standardpanzer für Europa aus Prototypen beider Länder auswählen. Im Januar 1963 unterzeichneten Bundeskanzler Konrad Adenauer und Staatspräsident Charles de Gaulle den Élysée-Vertrag, der auch eine engere Rüstungskooperation beider Staaten vorsah. Wenige Wochen später, im Sommer 1963, scheiterte das Standard-Panzerprojekt. Bonn und Paris konnten sich nicht auf einen Sieger der Ausschreibung einigen und entwickelten ihre jeweiligen Prototypen national weiter. Die Franzosen zum AMX-30. Die Bundesrepublik stellte im November 1963 den Leopard vor. Kurz darauf plante die Bundesregierung das nächste Panzerentwicklungsprojekt. Statt eines Prototypenwettbewerbs mit Frankreich sollten deutsche und amerikanische Ingenieurteams gemeinsam den Kampfpanzer 70 entwickeln. Doch auch dieser neue kooperative Ansatz scheiterte. Aus dem Kampfpanzer 70 Prototypen entwickelten die USA, jeweils in Eigenregie, den Abrams und Deutschland den Leopard 2. Parallel dazu verhandelten die deutsche und die französische Regierung über die Arbeit an einem weiteren Nachfolgemodell, dem Kampfpanzer 90. Auch diesmal erfolglos. Ab 1979 wurde der Leopard 2 an die Bundeswehr ausgeliefert.
Der Leopard 2 ist nicht in irgendeiner Eigenart das beste Modell. In diesem klassischen Panzerdreisatz von Beweglichkeit, Feuerkraft und Geschwindigkeit gibt es keinen Punkt, wo er irgendwie maßlos einen Rekord gesetzt hat. Was er macht und weswegen er zum Exportschlager in Anführungszeichen geworden ist, ist, er bietet das beste Paket. Der Leopard 2 hat nichts Besonderes, aber alles sehr gut. Das Paket war eben perfekt. Und deswegen, an anderer Stelle haben wir schon mal gesagt, er ist so ein bisschen der VW Golf des Kampfpanzermarktes.
Der Leopard 2 war für die deutsche Rüstungsindustrie ein lukratives Geschäft. Das Herstellerduo Krauss-Maffei-Wegmann, KMW, und Rheinmetall hat ihn an 13 weitere europäische Staaten verkauft. Erst vor wenigen Wochen bestellte Norwegen 54 Exemplare der aktuellen Modernisierungsstufe A7. Auch Deutschland will möglichst schnell Ersatz für die 18 aus Bundeswehrbeständen an die Ukraine gelieferten Leopard 2. Vermutlich in einer neu entwickelten Variante. Es wäre die erste Kampfpanzer-Neubestellung der Bundeswehr seit 1992. Parallel dazu laufen erste Arbeiten an einer völlig neuen Kampfpanzergeneration mit unbemannten Begleitfahrzeugen, Drohnen und einem KI-gestützten Informationsverbund. Zum dritten Mal heißt der Partner Frankreich.
Wir werden technologisch auf der Höhe der Zeit bleiben. Darum ist es mir zum Beispiel so wichtig, dass wir die nächste Generation von Kampfflugzeugen und Panzern gemeinsam mit europäischen Partnern und insbesondere Frankreich hier in Europa bauen. Diese Projekte haben oberste Priorität für uns.
Was Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Zeitenwende-Rede wenige Tage nach dem russischen Angriff auf die Ukraine ankündigte, hatten seine Vorgängerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron bereits beschlossen. Gleich nach der Wahl Macrons im Mai 2017 wurden große Rüstungsprojekte vereinbart. Allen voran die Entwicklung des Luftverteidigungssystems FCAS mit einem neuen Kampfflugzeug und das Main Ground Combat System, kurz MGCS, mit dem Kampfpanzer der Zukunft. Noch im Februar 2021, als beide Projekte längst ins Stocken geraten waren, zeichnete Präsident Macron die rüstungspolitische Zusammenarbeit in leuchtenden Farben.
Es gibt zwei große Industrieprojekte, FCAS und MGCS. Das erste unter französischer, das MGCS unter deutscher Führung. Sie schreiten Hand in Hand voran. Diese beiden Projekte müssen unserem geostrategischen Willen nach europäischer Souveränität gerecht werden und glaubwürdige Industrieprojekte sein. Das heißt, sie sollen so schnell wie möglich umgesetzt werden, mit der größten Effizienz für unsere Industrie.
MGCS und FCAS waren zunächst politische Signale. Sie sollten die Forderung nach einer gemeinsamen Verteidigungsfähigkeit Europas mit Leben füllen. Jakob Ross, Frankreich-Experte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, erinnert an die besondere Situation.
Den Sommer 2016, das Brexit-Votum der Briten, die Wahl Donald Trumps ins Weiße Haus und dass eben damals es einen riesigen Druck auf Deutschland wie auf Frankreich gab, ihre europäische Führungsrolle zu zeigen. Und daraus resultierten dann die gemeinsamen Rüstungsprojekte.
Aber Deutschland gilt international als schwieriger Partner für Rüstungskooperationen. Vor allem das Thema Export sorgt regelmäßig für Streit. Hans-Christoph Atzpudin, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie.
Also es ist unverändert so, dass zum Beispiel in Frankreich oder auch in Spanien Export ein ganz wichtiges strategisches Thema ist. In Deutschland haben wir eine umgekehrte Bewegung, die amtierende Bundesregierung möchte ein neues Rüstungsexportkontrollgesetz schaffen und darüber letztlich den Export noch restriktiver regeln.
Die Mühen der Ebene bei multinationalen Rüstungsprojekten sind enorm. Von 36 deutsch-französischen Rüstungsprojekten seit den 1950er Jahren sind 9 gescheitert. Aus Partnern wurden Konkurrenten, wie bei den Kampfflugzeugen Rafale und Eurofighter. Welches Schicksal FCAS und MGCS ereilen wird, ist derzeit offen. Pünktlich zum 60. Jahrestag des Élysée-Vertrages im Januar 2023 haben sich Deutschland und Frankreich zwar auf die nächste Entwicklungsstufe des Kampfflugzeugprojekts FCAS geeinigt, doch beim parallelen Kampfpanzerprojekt werden seit längerem keine Fortschritte mehr kommuniziert. Die Zulieferindustrie rechnet mit mehrjährigen Verzögerungen. Statt 2035 könnte das System erst 2040 oder noch später fertig werden. Während sich die drei beteiligten Firmen gegenüber dem Deutschlandfunk nicht zum Stand der Verhandlungen äußern wollten, bestätigte eine Sprecherin des Bundesverteidigungsministeriums, dass die Unternehmen inzwischen Teile der vor Jahren beauftragten Systemarchitekturstudie vorgelegt hätten. Der Ball liege aber weiter bei der Industrie, heißt es aus dem Ministerium. Frankreich-Experte Jakob Ross.
Hauptstreitpunkt ist die Verteilung der Aufträge zu den verschiedenen Bestandteilen des Kernstückes dieses MGCS-Projekts, nämlich des Kampfpanzers der nächsten Generation. Eben die Frage, wer zum Beispiel die Kanone als Hauptwaffe dieses Panzers entwickelt, die nach monatelangen Verhandlungen immer noch nicht geklärt werden konnte.
Um solche Probleme zu vermeiden, hatte die Politik eigentlich eine klare Aufteilung der beiden milliardenschweren Rüstungsprojekte beschlossen. Frankreich sollte beim FCAS Kampfjet die Führung übernehmen, Deutschland beim Kampfpanzer MGCS. Vor dem Hintergrund der industriellen Fähigkeiten erscheint diese Aufteilung nachvollziehbar. Während Deutschland bis heute Kampfpanzer baut und die Bundesregierung den Panzerbau 2015 zur nationalen Schlüsseltechnologie erklärte, stellte Frankreich die Produktion seines Leopard-Konkurrenten vom Typ Leclerc 2006 ein. Dennoch gibt es auf deutscher Seite Zweifel, ob sich die Franzosen wirklich mit der Juniorrolle in dem Projekt abfinden würden. Eine berechtigte Frage, sagt Johanna Möhring, assoziierte Forscherin am Centre Thucydide in Paris. Sie forscht zur europäischen Rüstungskooperation. Anders als in Deutschland, so Möhring, sei die Verteidigungsindustrie in Frankreich eine Industrie der nationalen Souveränität.
Natürlich kann Frankreich die Führung bei kleinen Rüstungsprojekten oder bei Teilprojekten an andere Länder abgeben. Aber gerade wenn es eben um Schlüsseltechnologien oder um Bereiche geht, die für Frankreich besonders wichtig sind, fällt es Frankreich aus diesem Grund sehr schwer, die Führung abzugeben. Und nationale Sicherheit ist per se eben nicht verhandelbar.
Dass sich die drei beteiligten Unternehmen mit der Zusammenarbeit schwer tun, hat aber wohl auch mit der besonderen Unternehmenskonstellation zu tun. Dem Bündnis der deutschen KMW mit Frankreichs Staatskonzern Nexter. DGAP-Experte Jakob Ross.
Ursprünglich war von deutscher Seite ein Unternehmen, Krauss-Maffei-Wegmann, im Boot, von französischer Seite Nexter. Beide Unternehmen hatten sich eben zusätzlich schon 2015 in einer gemeinsamen Holding organisiert, der KNDS. Und dann wurde 2019 auf Druck der deutschen Seite wohl ein weiteres Unternehmen mit in das Projekt hineingeholt, Rheinmetall.
Die börsennotierte und deutlich größere Rheinmetall AG und das familiengeführte Unternehmen KMW kamen bei Projekten in der Vergangenheit gut miteinander aus. Aber seit einiger Zeit kriselt es. In der kommenden Woche wird vor dem Landgericht München I eine Unterlassungsklage von Krauss-Maffei-Wegmann gegen Rheinmetall verhandelt. Rheinmetall-Chef Armin Papperger hatte im März in einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung behauptet, die Rechte am Leopard 2 lägen bis zur Ausbaustufe A4 bei Rheinmetall. KMW wiederum sieht den Leopard als sein geistiges Eigentum an. Nun muss die Justiz entscheiden. Der Streit zwischen den beiden deutschen Partnern, deren Fusion in der Vergangenheit mehrfach im Gespräch war, ist vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges und der Aussicht auf schnelle Geschäfte zu verstehen.
Ja, natürlich haben die europäischen Streitkräfte nicht bis 2040 Zeit, neue Systeme einzuführen,
sagt General Robert Brieger, Vorsitzender des Militärausschusses der Europäischen Union. Der Österreicher ist viel unterwegs in den EU-Staaten und registriert dort einen deutlich steigenden Bedarf an Panzern. Rund 1000 Kampfpanzer hat allein Polen im vergangenen Jahr bestellt. In Südkorea.
Ich stelle mit Besorgnis fest, dass nach wie vor sehr große Quantenwehrtechnologie außerhalb Europas beschafft werden. Und hier ist ein riesiger Aufholbedarf. Also wenn europäische Nationen aufgrund aktueller Bedarfe große Mengen an Wehrmaterial etwa in Südkorea beschaffen, dann ist das ein deutliches Zeichen, dass Europa in seiner Produktivität und auch Innovation Nachholbedarf hat.
Eine Übergangslösung für Länder mit schnellem Nachholbedarf bietet Rheinmetall seit dem vergangenen Sommer an. Auf einer Rüstungsmesse in Paris präsentierten die Düsseldorfer den KF-51 Panther, die erste Kampfpanzerentwicklung ohne ihren langjährigen Partner KMW. Mit neu entwickelter, größerer Kanone und Drohnenabwehr. Es gibt Gedankenspiele bei Rheinmetall, eine Produktion in der Ukraine aufzubauen. 2025 soll der Panther serienreif sein. 2025 statt 2040. Könnte der Panther das MGCS, den Kampfpanzer der Zukunft, überflüssig machen?
Herr Generalinspektor!
Die Angst vor diesem Szenario ist in Paris zu spüren, als General Carsten Breuer Anfang April, nur wenige Tage nach seinem Amtsantritt als Generalinspekteur der Bundeswehr, zu Gast im Verteidigungsausschuss der französischen Nationalversammlung ist. Die Parlamentarier haben viele Fragen.
Wir wissen, dass das MGCS ein gemeinsames, zentrales Rüstungsprogramm ist. Vor allem für Frankreich, das heute keine Fertigungskapazitäten mehr für schwere Kettenfahrzeuge besitzt. Und nun hat Rheinmetall das Panther KF-51-Programm begonnen. Torpediert der Panther nicht das MGCS? Ist das MGCS unentbehrlich für die deutschen Streitkräfte?
L'MGCS est-il essentiel pour l'armée allemande?
Zur Kritik an der deutschen Industrie gesellen sich grundsätzliche Bedenken. Laurent Jacobelli sitzt für das Rassemblement National von Marine Le Pen im Parlament. Die Chefin der äußersten Rechten hatte im Wahlkampf gefordert, die Projekte mit den Deutschen zu stoppen.
Frankreich hat eine Panzertruppe, die auf Mobilität, Überraschung und den Schock setzt. Wir brauchen also einen leichten, schnellen und präzisen Kampfpanzer, gerade auch für Missionen im Ausland. Deutschland bevorzugt, aber Herr General, Sie werden uns das erläutern, wohl schwerere und besser gepanzerte Modelle. Wir haben also völlig unterschiedliche operative und industrielle Anforderungen.
Der Generalinspekteur versucht beim Besuch in Paris zu beruhigen, betont die Bedeutung der deutsch-französischen Freundschaft. Er macht aber auch deutlich, dass in Berlin eine Zeitenwende stattgefunden hat.
Vorsitzender, vielen Dank.
Und auch, merci, Monsieur le Président. À l'avenir, je ne voudrais pas des solutions.
Ich will zukünftig nicht mehr auf Goldrandlösungen bestehen. Wir brauchen Lösungen, die schnell umsetzbar sind. Wenn ich an unsere deutsch-französischen Rüstungsbeziehungen denke, dann sollten wir ehrlich sein bei der Frage, was wir schnell liefern können. Durch den Ukraine-Krieg brauchen wir jetzt schnelle Lösungen und keine Lösungen, die zu kompliziert sind. Wir brauchen schnelle Lösungen.
Rapidité, rapidité, rapidité. Speed, 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 schnell, schnell, schnell.
Nach einer zweistündigen Fragerunde verabschieden sich die Abgeordneten vom obersten deutschen Soldaten. Ihre Bedenken sind nicht ausgeräumt. Was wiegt am Ende schwerer? Die militärischen Erfordernisse im Hier und Jetzt oder das politische Signal für die Zukunft? Um diese Frage geht es, meint Frankreich-Experte Jakob Ross.
Deshalb wird in Paris sehr genau verfolgt, was Herr Pistorius, der Verteidigungsminister, gerade im Verteidigungsministerium vorhat, dort nämlich einen Paradigmenwechsel bei der Beschaffung zu vollziehen, zukünftig grundsätzlich marktverfügbare Lösungen vorzuziehen und dem Faktor Zeit bei allen laufenden und neuen Rüstungsvorhaben höchste Priorität einzuräumen. Und ich glaube, beides, die Marktverfügbarkeit und der Faktor Zeit, sind eben mit Blick auf die bisherigen Erfahrungen sowohl mit MGCS als auch mit FCAS keine guten Nachrichten für die deutsch-französische Zusammenarbeit.
Im Panzermuseum in Munster laufen die Fragen von Vergangenheit und Gegenwart zusammen. Frage an Museumsdirektor Ralf Ratz. Zu spät? Zu teuer? Oft am Ende ganz gescheitert? Warum unternimmt die Politik trotzdem immer wieder neue Anläufe zur Rüstungskooperation?
Die Generationenfolge, gerade von Kampfpanzern, ist ja auch so langsam und so groß, dass jedes Mal eine komplett neue Generation von Entscheiderinnen und Entscheidern dasteht. Die Lage ist jeweils anders und in jedem neuen Projekt bringen ja verschiedene Staaten verschiedene Dinge, die sie aufs Tapet bringen können für ein Projekt. Insofern wird da immer wieder neu rangegangen. Sonst müsste man ja auch ganz ironisch sagen, man müsste es ganz lassen, weil die meisten multinationalen Rüstungsprojekte scheitern ja an irgendeinem Punkt. Aber weil eben beide beteiligten Seiten ja viel mitnehmen, ist es ja, wie gesagt, kein totales Scheitern, sondern relativ oft noch ein Erfolg.
Das war der Hintergrund. Gemeinsamer Kampfpanzer MGCS. Paris und Berlin im Strudel der Ereignisse. Von Andreas Noll. Redaktion Ursula Welter.